Die längste Meditation, die wir am Stück hatten, waren 7 Stunden
Ja, total krass.
Am Block. Und das geht. Ja, das geht wirklich, wenn du das trainierst, ist das nicht unangenehm. Und das fühlt sich nicht an wie 7 Stunden, wie wenn du sagen würdest, so, du musst 7 Stunden hier auf diesem Stuhl hocken und dir die Wand angucken, sondern weil da passiert halt ganz viel in dir. Ja.
Gleichzeitig geht es mir so, und ich glaube, das ist einfach der Punkt, den wir hier auch besprechen, dass jeder einfach seins finden und ausprobieren darf. Es gibt nicht die Meditation und die Atemtechnik, sondern da einfach mutig zu sein, unterschiedliche Dinge für sich selber zu testen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin.
Stell dir vor, du stehst morgens in der Küche. Dein Handy klingelt schon zum 3. Mal. Du denkst an die unbearbeiteten E-Mails in deiner Arbeit und vielleicht an das unangenehme Gespräch, was heute noch vor dir liegt. An sich ist gerade noch nichts Schlimmes passiert, aber dein Körper ist irgendwie angespannt, wie angeknipst. Deine Schultern gehen nach oben, deine Atmung geht etwas schwerer und du fühlst dich unruhig, nervös. Und irgendwie hast du innerlich das Gefühl, ich muss mich beeilen. Ich habe keine Zeit und ich muss vor allem funktionieren heute. Jedes Mal, wenn du in einen solchen Zustand gehst, dann ist dein Alarm in der Leitstelle, deinem vegetativen Nervensystem angekommen. Und wenn ein solcher Alarm in der Leitstelle ankommt, dann heißt das für deinen Körper, alles muss nach vorne, wir lassen sofort alles andere liegen und wir müssen jetzt funktionieren. Aber was heißt das für deine Verdauung, deine innere Küche? Das bedeutet, dass alle Köche sofort den Löffel fallen lassen, die Herdplatten verweisen und nichts wird mehr gekocht bzw. verdaut. Genau das ist der Alltag von so, so vielen Menschen, dass wir in einem Daueralarmzustand sind und das bedeutet für die Verdauung, sie muss hinten anstehen. Und weil so viele davon betroffen sind, machen wir heute nochmal eine gemeinsame Folge. Ich und meine Frau Lena ist Psychologin und wir arbeiten beide schon sehr, sehr viele Jahre intensiv an unserem vegetativen Nervensystem und wir wollen euch mit dieser Folge einmal praktisch an die Hand nehmen, was wir die letzten Jahre A erfahren haben und B, wie wir damit umgegangen sind, so praktisch, wie wir es eben über einen Podcast vermitteln können, dass du dir hier vielleicht eine Blaupause abschauen kannst. Schatz, hast du eine Phase im Leben gehabt, wo du im Nachhinein gemerkt hast, dass du nur funktioniert hast, dass du im Prinzip, ja, wie so ein Roboter, fremdgesteuert, einfach nur gelaufen bist und deine Aufgaben erfüllt hast und wie bist du damit umgegangen?
Also ich finde es spannend, dass man das meistens erst im Nachgang merkt, zumindest ich. Ich hatte auf jeden Fall die Phase, da war ich schwanger mit unserem ersten Sohn und meine Mutter, die lag einfach im Sterben, also ich habe sie gepflegt und ich war ja sehr schwanger zu dem Zeitpunkt schon und sie ist letzten Endes gestorben, 2 Monate bevor unser erster Sohn auf die Welt kam. Und die Situation war so krass für mich im Nachgang, dass ich einfach nur noch gemacht habe. Also es ist tatsächlich so ein Robotermodus, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, ich habe sie gepflegt, ich bin da jeden Tag hingefahren, bin abends wieder heimgefahren. Genau, und habe einfach so meinen Dienst getan.
Man muss dazu sagen, du hast jetzt 2 Sachen genannt. Du warst hochschwanger. Deine Mama lag im Sterben und ich habe mich ganz frisch selbstständig gemacht mit meiner Praxis und bin nochmal zwischen dem, dass deine Mutter verstorben ist und dass unser erster Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich meinen Praxisort quasi in die Praxis, wo ich jetzt endgültig bin, gewechselt. Ja. Das heißt, wir hatten da nochmal den Umzug mit eben den ganzen Herausforderungen, die man bei so einem Umzug eben hat. Also das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil das war natürlich auch nochmal ein Klöpper.
Ja, genau. Also du eigentlich nicht da, nicht greifbar und auch mit anderen Themen gedanklich natürlich beschäftigt. Und ich stand da hochschwanger und meine Mutter im Sterben. Und das war wirklich, also eine wirklich, wirklich krasse Zeit. Und ich habe auch immer wieder zurückgespiegelt bekommen von außen. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du wirkst so ruhig. Ich habe mich natürlich überhaupt nicht ruhig gefühlt innerlich, aber ich habe funktioniert.
Genau, also das war auch für mich, ich habe auch teilweise Lena gefragt, sag mal, geht's dir wirklich gut? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du das so irgendwie wegsteckst, weil du hast es super gemeistert. Ja, soweit man sowas meistern kann, also du hast super gut funktioniert auf jeden Fall in der Zeit. Und ja, im Prinzip ging es dann für uns ja noch ein Stück weit weiter, die Geburt von unserem Sohn, so schön sein Ereignis ist. Er war auf jeden Fall ein Schreikind, das heißt, er hat ein Jahr lang mehr oder weniger durchgeschrien, ist jetzt übertrieben, aber er hat schon wirklich viel geschrien, sehr schlecht geschlafen. Ja. Das heißt, die stressige Phase war dann nicht, sag ich mal, überschaubar schnell vorbei, sondern die hat eine ganze Zeit lang angehalten und mit Stillschwierigkeiten und allem.
Allem, was dazugehört, rückblickend würde ich auch sagen, dass sich natürlich da das eine und das andere beeinflusst hat, aber gepaart noch mit einem extrem hohen Selbstanspruch an mich, dass ich das alles super hinkriege, dass wegen dem Darm natürlich unser Sohn gestillt wird, dass der nur Muttermilch kriegt, dass der das gescheite Mikrobiom irgendwie auch bauen kann. Also ich glaube, die Kombination war echt übel. Und auch jetzt für mich rückblickend, also keine Ahnung, wie das da funktioniert hat. Ich weiß nur, ich bin auch da, es hat funktioniert, aber es war wirklich, wirklich schlimm, ja.
Genau, wir wollen ja heute aber in der Folge eben einmal schauen, wie schafft man es in solchen Situationen oder durch solche Situationen, die wir nicht der Hand haben. Ja, das ist letztlich, ja, wie man wirklich so sagen muss, nicht in unserer Hand, welche Ereignisse uns im Leben schicksalshaft vor die Füße geschmissen werden. Ich meine, zwei von den Ereignissen, die Praxisgründung und die Schwangerschaft mit der Geburt unseres Sohnes, sind ja wunderschöne Dinge gewesen. Das andere gehört zum Leben auch dazu, dass das alles zusammenkommt mit all den Herausforderungen. Das hat man manchmal halt einfach nicht so im Griff. Wie schafft man es, in solchen Situationen möglichst gesund durchs Leben zu kommen? Und vielleicht, wie verarbeitet man dann auch hinterher solche Ereignisse?
Also in der akuten Phase hat mir geholfen, dass ich mich ganz, ganz stark auf meine Routinen gestützt habe, wo ich wusste, die funktionieren für mich. Dazu gehört Yoga. Also ich habe selber auch eine Yogalehrerausbildung, die habe ich auch kurz davor abgeschlossen gehabt. Und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, einfach diese Kombination aus Atmung und Bewegung regelmäßig zu machen und Meditation. Da habe ich wirklich, egal was war und wie schlimm der Tag war, mir immer morgens die Zeit genommen, mich hinzusetzen und zu meditieren, weil ich auch da gemerkt habe, das gibt mir einen Raum für mich, auch wo diese ganzen Gefühle, das war ja das komplette Gefühlschaos, also Trauer, Angst und dann die freudige Erwartung für die Geburt und auf das Baby. Also das war einfach ein Kuddelmuddel, dass das rauskommen durfte und dass ich mir die Zeit für mich genommen habe jeden Tag, wo ich wusste, okay, diese Stunde ist einfach jetzt für mich.
Genau, also ich kann auch sagen, für mich war das auch natürlich eine stressige Zeit, wobei nicht in dem Ausmaß, wie es für dich ist. Vor allem, also ich hatte einfach sehr, sehr viel zu tun, aber emotional hatte ich es ein kleines bisschen besser wie du, weil ich natürlich eine höhere Distanz jetzt hatte natürlich zu deiner Mama, emotional gesehen wie du. Und natürlich musste ich auch die Geburt nicht körperlich durchmachen. Aber auch bei mir war das so, ich habe sehr, sehr feste Routinen gehabt. Das heißt, ich habe mir sehr feste Zeiten für meinen Sport gesetzt. Ich habe in der Zeit, hatte ich noch sehr viel meditiert. Ja, das war, habe ich, glaube ich, noch so um eine Dreiviertelstunde pro Tag meditiert. Und das wurde dann aber Stück für Stück weniger, weil tatsächlich der Alltag und die Aufgaben, ich habe mir das quasi einreißen lassen. Aber so bin ich in die Situation noch reingestartet und das, was ich mir erhalten habe, war auf jeden Fall der Sport. Und das halt im Sinne von einer Routine, das bedeutet, ich hatte wirklich meine festen Zeiten. Das war für mich ein Termin, der unumstößlich war. Und wenn ich zum Beispiel krank geworden bin, dann habe ich so gemacht, dann habe ich nicht den Termin komplett ausfallen lassen, sondern ich habe zumindestens die Zeit in irgendeiner Form genutzt. Wenn ich keine Kraft hatte, dann habe ich Yin-Yoga gemacht, also eine sehr ruhige, dehnungsbezogene Form des Yogas. Oder wenn es gar nicht ging, habe ich wenigstens versucht, Atemübungen oder Meditationen in der Zeit zu machen, sodass der Zeitslot nicht irgendwie verloren geht. Und das hat mich tatsächlich auch durch die gesamte, auch die Jahre danach total durchgetragen.
Ja, absolut. Also das ist was ich auch beibehalten habe. Natürlich hat sich das verändert, ne? Mit der Geburt von einem Kind, da konnte ich mich jetzt auch nicht mehr eine Stunde hinsetzen und meditieren. Natürlich nicht. Aber ich habe sehr früh nach der Geburt angefangen, das Yoga wieder 20 Minuten am Tag einzubauen. Das hat der Kleine auch irgendwie gut mitgemacht und mir einfach, wenn er geschlafen hat, dann auch mal 10 Minuten, Viertelstunde genommen zu meditieren. Also natürlich in einem völlig anderen Ausmaß, aber was stetig geblieben ist, ist einfach die Routine.
Hast du in dieser Zeit das überhaupt registriert, dass du nur funktionierst?
Ich kann mittlerweile diesen Zustand des nur Funktionierens merke ich sehr gut. Also dann habe ich einfach auch dieses Roboterartige und nicht so ganz im Körpersein-Gefühl. Aber damals konnte ich das nicht. Nee.
Kannst du das näher beschreiben, das nicht im Körpersein-Gefühl? Weil das ist vielleicht etwas, was viele, die hier zuhören, vielleicht auch schon mal erlebt haben.
Also es ist ein Zustand, in dem ich merke, meine Schultern sind hart. Ich bin insgesamt total hart. Ich selber möchte dann auch oder habe Schwierigkeiten, überhaupt Körperkontakt zuzulassen. Und ich fühle mich sehr weit weg von mir und von meinem Körper. Ich bin dann, eine komische Beschreibung, aber wie in so einer Ecke von meinem Kopf, da habe ich das Gefühl, da sitze ich jetzt und von da aus funktioniere ich und alles andere wird ausgeblendet.
Also das, was ich auch sagen kann, ist, dass du in der Zeit auch total unterstützend mir gegenüber weiterhin geblieben bist. Das heißt, du hast geguckt, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich brauche. Was ich auch total faszinierend fand, dass das überhaupt möglich ist. Und du hast es mit einer kompletten Natürlichkeit auch in der Zeit gemacht. Also wirklich faszinierend eigentlich, was man in der Lage ist, zu machen. Und ja, ein Aspekt ist eben, dass wir dann in den Routinen geblieben sind. Es war mit Sicherheit kein guter Zustand, aber wir konnten ihn in dem Fall nicht wirklich besser beeinflussen. Nee. Du kannst jetzt mit Abstand, kannst du die Situation damals anders betrachten und auch anders reflektieren. Kannst du grob sagen, wie du solche Phasen, also was hat dir geholfen, um sowas ein Stück weit aufzuarbeiten? Wie hast du es geschafft, vielleicht, um das noch nachzuergänzen, dein Nervensystem, was ja in einer extrem hohen Anspannung gewesen sein muss, zu regulieren? Man muss sich das so vorstellen, dieser Zustand ist ja maximal überfordernd, weil er erzeugt etwas, wo emotional sehr viel Anspannung da ist. Es sind sehr viele Ur-Emotionen dabei, wie eben Ängste und Unsicherheiten. Und es ist nicht in der Kontrolle. Du kannst nicht kontrollieren, stirbt jemand oder stirbt jemand nicht? Wie verläuft eine Geburt? Und auch ein kleines Kind ist in dem Sinne nicht kontrollierbar, sondern eigentlich gefühlt eher das Chaos pur. Und das sind ja alles Sachen, die einen durchaus auch schnell in eine starke Überforderung bringen können. Also wie hast du es dann im Nachgang geschafft, das zu verarbeiten und dein Nervensystem wieder zu regulieren?
Also, genau, wir hatten jetzt die akute Situation. Ich habe auf jeden Fall meine Routinen weiterbehalten, habe dann aber gemerkt, dass das nicht ausreicht, weil die Ursache, dieses Gefühl der maximalen Überforderung nicht dadurch weggeht. Also ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin so angespannt dauernd, ich muss mir auf jeden Fall Hilfe holen. Also ich habe Coachings gemacht, habe dann auch im Gespräch erkannt, wie krass diese Situation eigentlich war. und habe dann auf jeden Fall weiterhin meine Meditation gemacht und das Yoga. Da ist tatsächlich, also beim Yoga sagt man auch immer so, in der Hüfte sind ganz viele Emotionen gespeichert. Genau, und wenn man das dann auch intensiver mal macht, auch mit Yin-Yoga eben, wo es auch ruhiger wird, das war für mich eine Zeit lang ganz, ganz schwer überhaupt aushaltbar, was Ruhiges zu machen. Dann habe ich gemerkt, wie da auch Emotionen einfach fließen und rauskommen. Ich glaube, das war total wichtig. Und der andere Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist Breathwork, also über Atemtechnik, weil man sich über Atemtechniken eben auch in einen anderen Zustand versetzen kann, der mit dem Unterbewusstsein arbeitet. Und das ist natürlich spannend, weil wenn ich bewusst über die Dinge spreche, kann ich das wie jetzt ja, ohne dass mich das emotional komplett erschüttert. Aber wenn ich Unterbewusstsein mit meiner Atmung, das Unterbewusstsein erreiche, merke ich, wie viel krasse Emotionen da einfach noch abgespeichert sind und dass die rausfließen dürfen. Und die Kombination hilft mir total, das jetzt nach und nach aufgearbeitet zu haben.
Genau, also vielleicht an der Stelle, jeder, der solche Situationen erlebt, muss seinen individuellen Weg gehen. Ja, also da braucht man halt unterschiedliche Unterstützungen. Ja. Bei dir hat das jetzt quasi, was du jetzt genannt hast, eine sehr gute Unterstützung gebeten. Es kann sein, dass andere Menschen hier mehr oder auch weniger Unterstützung bräuchten.
Ja.
Man darf bei uns nicht vergessen, wir sind beide natürlich ein Stück weit auch geschult in einigen Aspekten. Du mit als Psychologin, ich als Arzt. Insofern, das kann durchaus sein, dass dann andere oder dass jemand, der das jetzt hört, da vielleicht auch mehr Unterstützung braucht. Ich finde, was ich ganz häufig erlebe, diesen Punkt, den du angesprochen hast, mit dem in die Ruhe gehen, dass das vielen schwerfällt, das erlebe ich ganz, ganz häufig tatsächlich auch in der Praxis, dass Menschen es quasi nicht mal mehr schaffen, Atemübungen zu machen, weil ihnen das zu langweilig ist oder dass eine zu hohe innere Unruhe hervorruft. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, wenn man so etwas wahrnimmt und wenn man vielleicht dann mal 2, 3 Techniken ausprobiert hat und das geht einem bei jeder Technik so, die in die Ruhe führt, dann muss man sagen, ist es meistens oder ist es, kann es häufig ein Indiz dafür sein, dass genau diese Menschen eigentlich die Ruhe brauchen, aber sie werden dann mit etwas konfrontiert, was sie mit Aktivität, mit Ablenkung überspielen können. Und warum sage ich 2, 3 Aktivitäten in der Ruhe? Es kann schon mal sein, dass die eine Technik nicht liegt, ja. Aber Atemübungen an sich sind für mich so der mildeste Einstieg der Ruhe, weil du bist noch aktiv am etwas machen. Die Meditation, die ich gelernt habe oder auch dann du, ja, die bedeutet, du sitzt wirklich nur ruhig da und denkst ein Wort, was für dich keine Bedeutung hat, ein sogenanntes Mantra. Das ist eine ganz andere Form von Ruhe, die man in Anführungsstrichen dann aushält. Ja, aushalten ist nicht das richtige Wort, wenn man da eine richtige Verbindung zu der Technik bekommen hat. Aber für Menschen, die Ruhe schwer aushalten können, ist dieser Zustand mit Sicherheit schon fast eher unangenehm.
Ja. Absolut, ja. Ja. Also kann ich auch so bestätigen, weil ich habe die Technik eben auch gelernt. Und mir ist es auch rückblickend so schon immer schwer gefallen, mich überhaupt in die Ruhe zu begeben. Mittlerweile ist es komplett anders, aber zu dem Zeitpunkt war es eben so und da war für mich, hatte ich auch Probleme mit dieser Technik einfach als Einstieg. Da ist mir eben die von Dr. Joe, die wir dann zusammen...
also Dr. Joe Dispenza.
Genau.
Ja.
Viel näher gelegen, weil eben über die Musik ist es nicht ruhig und ich konnte aber trotzdem dann stillsitzen und diesen mich in die Meditation begeben. Das war für mich der leichtere Zugang. Mhm. Ja.
Vielleicht nochmal zurück zu den Atemtechniken. Die mit einer der bekanntesten Atemtechniken ist mit Sicherheit die von Wim Hof,
ja,
dem Eisbader. Ansonsten Boxatmung ist noch recht bekannt oder die Herzkohärenzatmung. Schilder mal deine Einschätzung bzw. deine Erfahrung. Wie geht es dir mit unterschiedlichen Atemtechniken und was hatte das für dich für einen Unterschied?
Ich hatte natürlich übers Yoga. Im Yoga gibt es auch viele Atemübungen, zum Beispiel diese Wechselatmung, wo man über das eine Nasenloch einatmet und das andere aus und sich dann eben jeweils das Nasenloch zuhält, das gerade nicht dran ist. Das löst bei mir bis heute unangenehme Gefühle aus, weil ich das Gefühl habe, ich kriege auf einem Nasenloch nicht gescheit Luft. Also das war zum Beispiel was, wo ich dann gedacht habe, ah nee, Atemübungen sind nichts für mich, weil ich hatte die Erfahrung mit dieser einen Atemübung zu dem Zeitpunkt. Dann habe ich irgendwann angefangen, es gibt ja auch die tiefe Bauchatmung, wo man damit erstmal arbeitet, das ist sehr entspannend. Finde ich auch heute noch entspannend, finde ich aber auch ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich sagen. Genau, und dann gibt es eben noch Herzkohärenzatmung und Boxatmung. Das ist schon ein bisschen aktiver, weil man eben mehr macht beim Atmen. Also man muss zählen, wie lange atme ich ein, wie lange atme ich aus, und kommt dann aber zumindest ich in so einen Flow dabei. Das finde ich schon mal ganz schön. Und die Atemtechnik, die ich jetzt gelernt habe, das ist die verbundene Atmung. Da ist die Einatmung und die Ausatmung ungefähr gleich lang. Und man atmet eben aktiv ein und passiv aus. Und in den Bauch, ganz wichtig, und durch den offenen Mund. Sagen alle, hör durch den offenen Mund. Eigentlich soll man doch durch die Nase einatmen. Ja, in der Regel ist es richtig. Nur bei der Atmung, das hat eben diese Wirkung, dass man viel Sauerstoff über diese Einatmung bis in den Bauch bekommt und dann eben diesen anderen, andersartigen Zustand nach einer Weile gewinnt. Und den finde ich halt bei dieser Atmung so besonders, weil dann eben durch diese Verbindung von Atmung und diesem Zustand, in dem ich mein Unterbewusstsein eben ansprechen kann, das einfach eine ganz tolle Verbindung ist.
Vielleicht noch eine Sache, weil du gesagt hast, man zählt bei der Herzkohärenzatmung, Boxatmung. Das ist tatsächlich etwas, was man besser nicht macht, sondern man nutzt tatsächlich eine App, ja, wo dann gezählt wird, ja, für einen, und man atmet dann quasi mit einer Blume, die sich öffnet und schließt, einfach nur, ja, ein und aus. Weil tatsächlich, wenn du anfängst zu zählen, Zahlen aktivieren sehr, sehr stark unser rationales Denken. Ja, dementsprechend kommt man da viel schlechter dann in einen entspannten Zustand.
Das stimmt.
Vielleicht das noch einmal, weil die Frage erlebe ich auch immer wieder in der Praxis oder beziehungsweise die Beschreibung, ja, ich zähle dann da immer fleißig, also richtig entspannen tue ich mich nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass du eben halt zählst.
Guter Hinweis, ja.
Du hast jetzt so ein bisschen diese verbundene Atmung erklärt. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht kannst du das nochmal in andere Worte packen, wie das funktioniert und wie fühlt sich das für dich anders an, wie jetzt eine andere Form der Atmung?
Mhm. Also die verbundene Atmung funktioniert so, dass ich sehr viel Sauerstoff durch die Atmung aufnehme und ich atme ja aktiv ein in den Bauch, also so, und passiv aus und lasse dabei los. Und ich liege in der Regel, das heißt, ich habe die Möglichkeit, mich maximal körperlich auch zu entspannen. Und durch die Kombination aus dieser körperlichen Entspannung und doch sehr aktiven Atmung gelingt es eben nach einer Weile, also man macht das so 20 bis 25 Minuten in der Regel, dass der Körper einfach so viel Sauerstoff auch im System hat, dass ich dann eben merke, das ist wie so ein Schalter, der kippt bei mir, dass dann tatsächlich einfach Gefühle hochkommen. Also ich habe geheult schon, wahnsinnig viel geheult in so Sessions. Ich dachte, es hört gar nicht mehr auf so viel. Wut war schon da. Ich war richtig wütend. Ich hatte Muskelzuckungen am ganzen Körper. Mir sind die Hände, das nennt man Pfötchenstellung, also in so Pfötchen eingefroren. Ich konnte mich da auch nicht mehr bewegen. Also da merkt man, das macht körperlich und emotional total viel.
Da muss ich jetzt als Mediziner noch was einwerfen. Da haben wir auch schon drüber diskutiert. Du hast es so gelernt, dass ihr mehr Sauerstoff aufnimmt. Wir Mediziner sagen, du bist schon bei 100% und das Einzige, was du durch deine Atmung verlierst, ist quasi CO2. Und bei CO2 passiert dann auch etwas, dass du, also wenn der CO2 sinkt, dass du dann in diese Pfötchenstellung gehst. Also
da sind wir unterschiedlicher Meinung.
Da sind wir unterschiedlicher Meinungen, genau. Aber so ist es halt manchmal. Aber ich muss auch sagen, ich kenne Atemübungen seit meinem 14. Lebensjahr, da wo ich angefangen habe zu meditieren. Und ich fand es ganz spannend. Für mich war das, wo ich das mit dir jetzt zum ersten Mal mit der verbundenen Atmung gemacht habe, total ungewohnt, dass ich liege bei der Atemübung, weil ich das kannte, das nur im Sitzen.
Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es super angenehm, das im Liegen zu machen, weil du tatsächlich leichter loslassen kannst, kannst tatsächlich besser entspannen.
Ja.
Und dieses aktive Einatmen, vielleicht, das kann man sich so vorstellen, dass man wirklich aktiv den Bauch auch rausstreckt. Dadurch senkt sich dein Zwerchfell und macht automatisch in der Lunge Platz. Ja, und dann kommt so ein Einstrom und dann lässt man die Spannung im Bauch los und dann schnellt quasi der Bauch wieder rein.
Ja.
Und dann hast du diese passive Ausatmung. Vielleicht kann man sich so das dann ein bisschen besser vorstellen. Also ich muss auch sagen, genau, das Emotionsthema, wie gesagt, ich kenne Atemübungen schon sehr, sehr lange. Ich habe die bislang eher als entspannend und regulierend empfunden. Und das war das erste Mal, wo ich auch, wie du jetzt beschrieben hast, dass da Emotionen kommen, dass sich da Dinge lösen, dein Körper echt die wildesten Dinge macht. Super spannende Technik, ja. Super effektiv, wenn man so sagen möchte. Ja, also das ist echt tolle Erkenntnisprozesse auch tatsächlich in diesen Atemsessions schon gehabt. Wie bist du denn insgesamt zu dem Thema Meditation gekommen und was hast du für Erfahrungen gemacht über die Jahre, vielleicht auch mit unterschiedlichen Techniken?
Also ich hatte schon früh Erfahrungen durch meinen Papa. Der hat schon, seit ich ihn kenne, meditiert und der saß immer in seinem Büro mit einem Räucherstäbchen und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was machst du denn da? Ja, ich sitze da dann. So, okay, dann habe ich halt irgendwann mal gefragt, da war ich so, keine Ahnung, 12, 13 vielleicht, ob er mir das mal erklären kann und zeigen kann. Und dann hat er mir so ein Räucherstäbchen angemacht in meinem Zimmer und hat gesagt, so, und jetzt setz dich da hin, aufrecht bitte, und bleibst da mal 10 Minuten sitzen. Und dann habe ich gesagt, das ist furchtbar, auf gar keinen Fall mache ich das, das ist ganz schrecklich. Und damit war das Thema für mich rum. Dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und genau, du hast ja TM-Meditation gemacht und dann habe ich gesagt, ja gut, jetzt gebe ich halt dem Ganzen nochmal eine Chance und lerne das. Hat mich aber auch nicht so vom Hocker gehauen. Also ich habe das dann gemacht, aber eher aus so einem rationalen Punkt, ja, es ist wichtig, dass ich das mache, weil es tut mir gut, so. Ja.
Genau, also das war die Meditation. TM ist transzendentale Meditation, das ist eine Mantren- oder Sutren-Meditation. Und das war das, was ich halt eben mit 14 angefangen habe zu lernen, wo ich teilweise ja 4 Stunden am Tag gemacht habe. Das heißt, es war für mich, ich habe das ja gemacht ungefähr, also so krass intensiv, ungefähr bis zum 17., 18. Lebensjahr. Das heißt, das war für mich einfach auch ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Dementsprechend, ja, war es mir auch wichtig, dass du das kennenlernst. Genau.
Ich bin auch froh, dass ich es kennengelernt habe. Ich finde, sonst weiß man ja auch immer nicht, wie man das findet und kann auch nichts dazu sagen. Also ich bin froh, war aber halt nicht meine Technik. Und dann habe ich irgendwann angefangen, diesen Podcast von der lieben Laura Marlina Seiler zu hören, den ich übrigens immer noch höre und ganz toll finde. Und da hat sie ein Interview reingepackt mit Dr. Joe Dispenza. Und ich habe das gehört im Auto auf dem Weg zur Arbeit und ich war völlig fasziniert. Ich habe gesagt, das müssen wir auf jeden Fall ausprobieren. Genau, und dann haben wir uns, geht auch bestimmt online noch, diese Einsteigerkurse erst geholt und ich fand das super. Das Schöne bei ihm finde ich, dass er auch ganz viel neurowissenschaftlichen Hintergrund bringt und ganz viel Futter für den Kopf, das ich eben gebraucht habe, irgendwie auch, um zu akzeptieren, dass das funktioniert. Und das mit der Musik fand ich toll. Ja, und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, auf wochenlanges Retreat zu fliegen.
Genau, da sind wir in die USA, beziehungsweise Kanada und die USA, waren eine Woche dort vor Ort, haben dann mit einer Gruppe von 1000 Leuten meditiert.
Ja.
Das erzähle ich auch immer häufig, damit man einfach sich eine Vorstellung macht. Für viele ist es ja schon schwierig, 15 oder 20 Minuten zu meditieren. Und man hat dort wirklich den ganzen Tag meditiert. Das heißt, teilweise ging es um 4 Uhr morgens los bis dann abends. Und die längste Meditation, die wir am Stück hatten, waren 7 Stunden
total krass.
Am Block. Und das geht. Ja, das geht wirklich, wenn du das trainierst, ist das nicht unangenehm. Und das fühlt sich nicht an wie 7 Stunden, wie wenn du sagen würdest, du musst 7 Stunden hier auf diesem Stuhl hocken und dir die Wand angucken, sondern weil da passiert halt ganz viel in dir. Ja, ich habe ja beides lange gemacht, also TM über mehrere Jahre super intensiv und auch Dr. Joe Dispenza. Und für mich war Dr. Joe Dispenza auch an sich super vom Empfinden her, Und ich fand es auch total spannend, weil er hat natürlich viele neurowissenschaftliche Aspekte mit reinbringt. Das heißt, er schaut quasi, welche Musik bringt einen am ehesten in diesen meditativen Zustand oder generell, was kann einem alles Mögliche helfen, damit das Gehirn eben in diesen Zustand der Meditation kommt. Und ich muss ehrlich sagen, klar, ich habe das natürlich auch in der sehr frühen Phase mit der TM gelernt. Ich persönlich komme, wenn einfach alles ruhig ist um mich herum, nochmal besser in Kontakt mit mir, weil ich einfach den Raum habe, dass alles kommen kann, was kommen darf und kommen soll. Und wenn ich eine Anleitung habe, dann sind ja verschiedene Sachen vorgegeben. Vielleicht möchte ich in einem Zustand noch länger bleiben, weil der sich gerade richtig und gut anfühlt. Und dann kommt aber die Stimme und bringt quasi einen neuen Abschnitt rein oder eine neue Idee, der man folgen sollte in der Meditation oder eine neue Musik. Das finde ich schon auch gut, aber tatsächlich, wenn ich unterscheiden müsste oder präferieren müsste, ist es für mich nach wie vor so, dass ich mit der TM einfach die höhere Freiheit erlebe, weil eben nichts vorgegeben ist.
Mhm, verstehe ich. Und gleichzeitig geht es mir so, und ich glaube, das ist einfach der Punkt, den wir hier auch besprechen, dass jeder einfach seins finden und ausprobieren darf. Ich finde es zum Beispiel über diese Musik und dieses, es wabert mich so ein bisschen ein und dann fällt es mir viel leichter loszulassen und überhaupt in diesen Zustand zu finden. Und manchmal höre ich dann auch gar nicht mehr so genau, was er jetzt vielleicht erzählt. Also ich bin dann schon auch bei mir. Aber genau, deswegen würde ich das immer präparieren. Und ich glaube, deswegen ist es genauso wichtig, dass jeder das findet, was ihm gut tut und womit er gut zurechtkommt.
Genau, und das ist mit Sicherheit auch leichter in die Dr. Joe Dispenza Geschichte einzusteigen, weil die Meditationen gibt es teilweise einfach als CD beziehungsweise als Audiotrack kaufbar. Es gibt den Online-Kurs kaufbar, also vermute ich mal, dass es den noch gibt. Und in der TM, das ist ja quasi eine Organisation, die diese Technik lehrt, brauchst du natürlich entsprechend einen Ort mit Lehrer, wo du hingehen kannst. Es ist auch nicht günstig, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend sind da die Hürden mit Sicherheit größer, ja, sowohl vom Aufwand vorneweg als auch ja im Prinzip, wenn das dein Einstieg in die Meditation ist, so wie du sagst, bei dem Vorgegebenen mit der Meditation, es macht es dir halt einfach in der Regel etwas einfacher. Ja. Was auch noch eine Frage ist, die vielleicht von euch kommen wird, wo kann ich denn diese verbundene Atmung, ich springe jetzt ganz kurz nochmal in die Atmung rein, wo kann ich das denn vielleicht für mich mal praktizieren?
Genau, und ich habe natürlich darüber nachgedacht, über die Frage. Also natürlich gibt es auch Menschen, die das anbieten. Ich würde da immer darauf achten, dass also welche Ausbildung die haben. Und das kann man vor Ort auch besuchen. Es heißt dann meistens Breathwork, Workshop oder sowas in die Richtung. Es ist aber von außen schwer zu erkennen, was da dann genau gemacht wird, weil es gibt einfach so unendlich viele unterschiedliche Techniken. Ich bin aber bereit und dabei, was aufzubauen, dass ich online sowas anbieten kann, dass ich auch eine Session eben anbieten kann und dass wir dort gemeinsam das einfach mal ausprobieren können. Ja, und da kann sich dann jeder anmelden. Ein Hinweis noch dazu, weil wir das auch vorhin im Gespräch noch hatten. Es gibt auf YouTube eine Vielzahl von freien Videos mit Atemtechniken. Ich mache da auch selber einiges, weil ich das schön finde. Das Thema ist, da gibt es auch verbundene Atemtechniken, die aber oft in Kombination mit Atempausen gemacht werden. Das heißt, es wird zum Beispiel, ich sage jetzt mal, 5 Minuten lang die verbundene Atmung gemacht. Das ist dann ein Block. Und danach folgt eine sogenannte Breath Retention, also eine Atempause, in der man die Luft anhält. Und diese Atempause kann aber bei gerade Menschen, die mit Angstzuständen kämpfen oder mit Panikattacken, dazu führen, dass das ausgelöst wird potenziell. Ja, es muss nicht, aber es kann, weil wir oft auch in den Zuständen, wenn wir was erleben, zum Beispiel jetzt können auch Traumata oder Mini-Traumata sein, ja, man hält die Luft an so.
Also generell, wenn man Angst hat.
Ja.
Ich erkläre das immer so, wenn jetzt man sich vorstellt, man ist in der Wohnung oder man ist in einem Haus und man hört, dass in einem anderen Zimmer gerade eingebrochen wird, dann ist die erste Reaktion, dass man die Luft anhält und man hört. und man verbleibt in diesem Zustand, bis man irgendwie eine Einordnung hat. Und wenn man sich sicher ist, in Anführungsstrichen, oder noch nicht sicher, dass eventuell doch eingebrochen wurde, dann atmet man flacher weiter.
Genau. Ja,
und das ist, signalisiert einfach deinem Körper, du bist nicht sicher, du hast Angst. Deswegen Breath Retention. Vielleicht kannst du einmal sagen, auf was würdest du denn achten, wenn du einen Atemkurs, ein Angebot zum Atmung, für die Atmung suchen würdest? Auf was würdest du achten? Was wären so Qualitätskriterien für dich?
Also ich finde wichtig, ich mache ja die Ausbildung bei der Theresa Blüder zum Embodied Breathwork Coach. Sie hat übrigens auch eine Seite, wo Menschen drauf sind, die auch die Ausbildung bei ihr gemacht haben. Die können wir auch gerne verlinken. Vielleicht ist ja jemand in eurer Nähe und bietet sowas auch live an. Also da würde ich sagen, könntet ihr auf jeden Fall hingehen. Und eben dieser Punkt Embodiment ist total wichtig, dass diese Emotionen, die da hochkommen können bei der verbundenen Atmung, am Ende auch der Körper verarbeiten kann. Und dass es nicht mit der Atmung aufhört, sondern es wird dann eben Bewegung dazu genommen, um auch diese Emotionen, die da sind und im Körper gespeichert waren, im Körper wieder zu verarbeiten. Weil wenn ich das eben nicht mache, besteht das Risiko, dass ich die Atemübung endet. Und ich bin da mit meinen Emotionen und die sind irgendwie, also ich sag, wie so eine offene Tür. Und dann sind sie aber nicht verarbeitet worden, sondern sie wabern dann da und können nicht abgeschlossen durchlebt werden. Und um das eben zu verhindern, ist dieser Embodiment-Teil total wichtig. Das heißt, eigentlich wäre meine Empfehlung, auf die Seite zu gehen und da nach jemandem zu schauen. Oder ansonsten darauf zu achten, dass irgendwie ein Bewegungsteil auf jeden Fall bei dieser Atemsession mit dabei ist.
Okay, ja, das ist spannend, weil das würde ich sagen, ist bei den meisten Atemtechniken, die ich kennengelernt habe, tatsächlich nicht der Fall. Wir waren ja jetzt eine Woche bei Dr. Joe, also nicht jetzt, das ist schon mittlerweile einige Jahre her, war noch vor den Kindern. Was hat dich an diesem Event oder an so einer Art Event gepackt, begeistert, gefesselt? Und was würdest du sagen, für wen ist so ein Event wichtig oder ein toller Schritt in der eigenen Weiterentwicklung?
Also mit 1000 Leuten in dieser Halle zu sein, die alle meditieren, alle das Gleiche tun, das ist eine gigantische Energie. Also ich persönlich bin überzeugt davon, dass alles in unserem Leben Energie ist. Und wenn jetzt 1000 Leute in so einem meditativen Zustand sind und da auch richtig, also es potenziert sich ja, dann zwischendurch immer wieder diese, also man tanzt auch zwischendurch, ne, diese Party-ähnlichen Sequenzen, die sind auch einfach cool, die Leute sind gut drauf und man merkt bei sich selber auch, also wir waren beide danach, nach dieser Woche dann auch erstmal krank, weil der Körper dieses ganze Zeug da verschaffen musste, also bin ich überzeugt davon, dass uns das echt einfach viel bewegt hat. Und dann dieses Gesamterlebnis, diese Gruppen-Gehmeditation.
Das war so witzig. Das vielleicht noch, also Gehmeditation bedeutet, man hat Kopfhörer auf in dem Fall und man läuft. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, wir waren an den Niagara Falls, also einem normalen amerikanischen Ort. Und dann fallen da auf einmal 1000 Leute ein, die meditieren. Und bei dieser Gehmeditation sind wir wie die Heuschrecken durch diesen einen Park gelaufen. Und da war eine Frau, die hat es auch auf Facebook gestellt gehabt irgendwie. Die hat quasi in dem Moment gefilmt und ist dann mit ihrem Mann in diese Gehmeditation gefahren. Und die hat sich einfach nur gefragt, shit, was geht denn hier ab? Also die hat richtig gedacht.
Die hatte Angst.
Die hatte Angst, weil die gedacht hat, okay, jetzt ist die Zombie-Invasion perfekt und sie einfach nur hat dann ihren Mann angebrüllt, get me out of here. Also er soll sie da wegbringen. Und ja, morgens hatten wir immer unsere Kissenwanderung.
Aus dem Hotel.
Das heißt, 1000 Leute sind durch diesen Ort morgens um 4 Uhr oder um 7 Uhr, da wann es halt dann manchmal begonnen hat, mit ihrem Kissen durch die Gegend gelaufen, weil langes Sitzen tut teilweise schon wirklich auch am Popo weh. Oder man legt sich auch mal hin in der Zeit.
Ja.
Also dementsprechend, das waren auch einfach, ja, es sind Erlebnisse. Es ist wirklich, es ist im weitesten Sinne positiv gemeint, verrückt. Das heißt, man verrückt die Realität. Man erlebt mit 1000 Menschen eine besondere Zeit einfach.
Ja.
Und Wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles Energie ist, ist es tatsächlich so, dass solche Gruppenerlebnisse es für den Einzelnen leichter macht, Fortschritte zu erreichen, weil man in der Gruppe tatsächlich einfach schneller ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das würde an der Stelle deutlich zu weit führen, wenn wir da in die Tiefe gehen würden. Aber ich lasse das einfach mal so stehen, denke ich.
Ja, und du hattest noch gefragt, für wen ist es was, für wen ist es nichts? Also ich glaube, es ist nichts, wenn man also Gruppen und viele Menschen in engen Räumen nicht mag. Ich glaube, dann definitiv erstmal nicht. Eher an dem Thema dann zuerst arbeiten. Und wenn man noch nie vorher jetzt großartig Meditationserfahrungen gemacht hat, dann glaube ich, also wenn der morgens ankündigt, 7 Stunden meditieren, das verspult einen komplett. Also nee.
War ja auch Voraussetzung tatsächlich, dass man schon vorab Kurse gemacht hat und auch 2, 3, 4 Monate irgendwie musste man, glaube ich, regelmäßig meditiert haben.
Ja, und das ist auch sinnvoll. Total. Und wenn man das hat und merkt, es tut einem gut und ich halt daheim jetzt auch mal 1,5 Stunden gut aus, dann würde ich sagen, go for it.
Ja. Also ich würde sagen, es ist dann, wenn diese Schritte gegeben sind für jeden, es muss nicht Dr. Joe sein, aber für jeden einfach ein Erlebnis, mal in der großen Gruppe meditiert zu haben. Ja, das muss ich schon sagen. Und das ist natürlich auch der Austausch mit anderen, finde ich, ist auch immer wieder spannend.
Ja. Total. Und es war ja komplett international.
Ja, komplett.
Also sehr spannend und vielleicht auch zu dem Punkt, ich bin übrigens auch nicht so der Großgruppenmensch und trotzdem hat es mir dort gefallen, weil man in dieser Großgruppe auch noch in einer kleineren Gruppe, wie es so eingebettet ist und dann auch dort die Anleitung bekommt und sich zugehörig fühlt. Also es war jetzt nicht so, für mich nicht komplett überfordernd dadurch. Ja.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im Smile Hoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Genau, das war vielleicht zu unserer Meditationserfahrung. Da könnten wir bestimmt noch viel mehr erzählen, aber das so mal im Groben. Und was du nochmal gesagt hast in unserer anderen Folge, meine ich, war, dass dir soziale Verbindungen wichtig sind, auch um das Nervensystem zu regulieren. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was meinst du damit? Und ja, wo merkst du, dass dein System dann halt runterfahren kann? Oder ja, hol uns da mal ab, was das bedeutet.
Also wenn wir Babys angucken, dann kommen die mit einem Nervensystem auf die Welt, was einfach noch komplett unausgereift ist. Und die regulieren sich über das Nervensystem der Mama oder vom Papa, ne, oder der Bindungsperson, die jetzt gerade da ist. Das heißt, sie merken, oh Gott, sie schreien, sie haben irgendwas passt nicht. Jetzt kommt die Mama und die Mama ist vielleicht am Anfang automatisch, um das Baby abzuholen, auch noch ein bisschen aufgeregt und dann senkt sich das so ab. Das ist, wenn die Babys dann auch so anfangen zu schluchzen, so, ja, sie beruhigen sich dann langsam und fahren runter. Bei Kindern ist es auch noch so und je älter wir werden, desto mehr können wir das eben auch selber lernen und regulieren uns ein Stück weit selber. Aber, und das ist auch der Punkt.
Vielleicht da ist noch ein Punkt. Ich hoffe, ich sage das jetzt nicht falsch, ich bin jetzt kein Kinderpsychologe, aber wenn wir die Kinder aus der Fremdbetreuung, Kindergarten und Co. abholen, dann sagen die Kindergärtner bzw. die Erzieher, war alles super, hat schön gespielt und so weiter. Und wenn du das Kind abholst, in dem Moment sieht es dich und fängt an zu weinen. Das heißt, in dem Moment ist es wie eine Art Regulation. Das Kind weiß, jetzt kann ich, jetzt darf ich, jetzt bin ich komplett sicher. Das bedeutet nicht, dass dein Kind vorher sich nicht auch sicher gefühlt hat, aber es ist nochmal halt eine andere Tiefe der Sicherheit. Ja. So würde ich es beschreiben. Und dann reguliert sich das Kind richtig und vollständig, in Anführungsstrichen, wenn es möglich ist, dann an dem Elternteil oder der engen Bezugsperson. Eng ist in dem Sinne wirklich gemeint, die Person, die dem Kind wirklich
Am allernächsten ist es, sind in der Regel vor allem die Eltern, vielleicht noch die Großeltern, ja. Halt die, die wirklich sehr, sehr eng und viel Zeit auch mit dem Kind verbringen.
Ja, oder Wutanfälle nach der Kita ist auch sowas, ja. Ne? Genau. Also die regulieren sich dann und im Laufe der Zeit werden wir und unser Nervensystem da einfach kompetenter und können einiges eben auch selber regulieren. Gleichzeitig beobachtet man auch, zum Beispiel auch bei mir, als ich festgestellt habe, boah, das, die Situation da mit meiner Mama und dem der Geburt, das war komplett überfordernd für mich, hat es mir geholfen, natürlich mit dir zu sprechen. Jetzt warst du aber zu dem Zeitpunkt ja auch nicht komplett verfügbar.
Das heißt, ja, vor allem war ich auch wahrscheinlich nicht gut
und
reguliert.
Und auch nicht gut reguliert.
Ja, weil das Ganze hat natürlich auch was mit mir gemacht.
Ja, ja. Genau. So, und das heißt, ich kann jetzt vielleicht auch eine Freundin anrufen, wo ich merke, die ist reguliert und kann durch ein Gespräch und durch die Interaktion, da passiert ja ganz viel über Körperhaltung, Stimme und die vielleicht auch mal in den Arm genommen werden. Also darüber kann ich mein Nervensystem auch als erwachsene Person an jemand anderen regulieren. Und wenn ich jetzt eben gerade niemanden Regulierten in meiner Nähe habe, den ich privat, also zu dem ich eine gute Bindung habe, dann ist es aus meiner Sicht ein richtig, richtig guter Schritt, sich einen Coach zu holen, wie ich damals dann auch, um mit dem zu sprechen und dieses Nervensystem von dem regulierten Coach zu nutzen, um mein Nervensystem dann zu regulieren. Weil so komme ich dann auch ein Stück weit aus diesem Überforderungs- und Panikzustand erstmal raus und kann die Dinge auch überhaupt wieder anders wahrnehmen. Sonst bin ich so
Coach oder Psychologe, würde
genau,
ich sagen. Genau,
ja. Sonst bin ich so im Tunnel, ne?
Ja.
Ja. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, sich dann nicht alleine, sich selber nicht alleine zu lassen, sondern sich den Mut zu haben, sich Unterstützung zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch aus dem Punkt, dass eben unser Nervensystem sich an anderen Nervensystemen weiterhin reguliert.
Tatsächlich, was auch noch, das hat jetzt mit Verbindungen vielleicht nicht direkt was zu tun, aber in die Natur gehen, finde ich auch super regulierend, also wirklich in die echte Natur, in den Wald, wo man verbunden oder umgeben ist mit Naturgeräuschen, das hat auch eine sehr beruhigende Wirkung aufs Nervensystem und Tiere an sich.
Ja, total. Ja,
also gibt es auch viele gute Untersuchungen, dass wenn man mit seinem Hund quasi dann spazieren geht und wenn das sein Lieblingshund ist, in Anführungsstrichen, dass dann die Herzratenvariabilität, also ein Parameter, der zeigt, wie entspannt das Nervensystem ist, dass das dann mit am höchsten geht.
Ja.
Das ist von Person zu Person unterschiedlich, aber Tiere können auch eine sehr, sehr regulierende Wirkung auf unser Nervensystem haben.
Beobachte ich auch bei unseren Kindern, wenn es denen nicht gut geht. Wir haben jetzt seit einiger Zeit Hühner. Die gehen so oder so zu den Hühnern, aber ich habe beobachtet, besonders wenn sie sich gerade gestritten haben oder es ihnen nicht gut geht, dann kommt die Frage, kann ich zu den Hühnern? Und dann nehmen sie die auf den Arm und tragen so ein bisschen rum und dann ist irgendwie auch wieder okay. Also das ist wirklich nicht nur bei Hunden, sondern bei unterschiedlichsten Tieren, glaube ich so.
Genau, ja. Also tatsächlich, wer da in dieses Thema Regulation an anderen Personen etwas tiefer einsteigen wollte, ich habe mal einen Podcast mit Renan Wert gemacht, der genau über das Thema geht, kann ich sehr, sehr empfehlen.
Ja, definitiv. Ja,
aber das ist, denke ich mal, für heute fast schon eine sehr gute, umfassende Berichterstattung unserer eigenen Erfahrungen und unseres Lebens, was Nervensystemregulation, Techniken angeht und ja, was uns auch vielleicht die letzten Jahre so ein bisschen durchaus widerfahren ist und uns geprägt hat.
Ja. Ja. Also mir wäre, glaube ich, nochmal wichtig mitzugeben, sich einfach zu trauen, unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Es gibt nicht die Meditation und die Atemtechnik, sondern da einfach sich auszutesten, auszuprobieren und mutig zu sein, unterschiedliche Dinge für sich selber zu testen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste.
Absolut. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne auch in den Kommentaren wissen, ob wir häufiger solche Folgen machen sollten. Das hilft uns, den Content so zu machen, dass es euch dient, dass ihr davon was habt, dass euch das auch Spaß macht zum Zuhören. Und insofern war's das für diese Folge.